Dieses Kabel. Das Kabel ist nicht gut. Grippe. Erkältung.
Heute ein bisschen tiefere Stimme, aber das macht nichts. Wir fangen heute gleich mal mit Werbung an. Und zwar die Geschichte von Max. Ganz frisch rausgekommen jetzt. Ein kleiner Junge besiegt die Trauer, steht da. Und der Meierhöfer hat das Buch geschrieben. Und zwar deshalb, weil mich meine Enkelin gefragt hat, Opa, was passiert mit dir, wenn du tot bist? Kann man eine normale Antwort geben? Oder man macht, ich habe ihr ein Buch gemacht und also selber drucken lassen und so. Und Reimform und gemalt. Und gemalt und Bilder drin und einfach so. Und dann dachte ich, fülle mich die Geschichte ab und stelle sie auf YouTube. Und wie es halt so ist mit YouTube, das kam super an. Und dann kamen immer mehr Nachfragen nach dem Buch von Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe 10 Stück machen lassen, 20 Stück machen lassen für Family and Friends. Und dann auch für noch einige, die gefragt haben, aber die sind schon lange weg. Und deshalb habe ich dann mich an den Verlag gewandt, den Fontis Verlag. Und er hat gesagt, das ist cool, machen wir. Und jetzt, seit 1. Oktober, bam, 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 ist das Buch da. Es fühlt sich cool an, also für mich, meine ich. Und ich freue mich auch, dass die Story jetzt so viele, von so vielen, oder gekauft werden kann, hoffentlich von so vielen. Weil es um mehr geht als nur die Frage, was passiert nach dem Tod, sondern es geht um die Frage, was mache ich eigentlich vor dem Tod? Nämlich Leben. Und darum geht's bei der Geschichte von Max. Erhältlich, ach, ich liebe es, darf ich immer einen Satz sagen. Erhältlich in allen Buchhandlungen dieser Welt und natürlich auch online. Ohne jetzt den Namen zu sagen. Blob, nochmal Werbung. Ende. Ist aber auch eine gute Überleitung, denn wenn ein alter Mensch stirbt, dann höre ich oft, naja, die Frau oder der Mann, die haben viel erlebt. Das ist die eine Seite, aber man muss sich einmal verabschieden. Wenn aber ein Kind auf einmal krank wird und so schwer krank, dass du neben dem Kind sitzt oder stehst und weißt, jetzt ist es gleich soweit. Ich will da gar nicht groß drüber nachdenken. Ich höre die Geschichten ja öfter und ihr dann ja auch. In der folgenden Geschichte erlebt ein Ehepaar, wie ihre Tochter kurz vor dem Auftritt, sie singt, einfach kommt und sagt, mir ist so schlecht. Und eine Stunde später ist sie im Krankenhaus. Sie mussten sie auch noch ins Krankenhaus fahren, weil die im Krankenhaus sagten, also wegen Kopfschmerzen kommen wir nicht. Es waren keine Kopfschmerzen. Alles Weitere in dem jetzt folgenden Film.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Super, Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal, wie abgedreht das war.
Deine Tochter hat diese Songs gesungen, christliche Songs, die einen Background haben, der da heißt, es kann auch mal schwere Zeiten geben.
Genau.
Und dann will ich an dir festhalten, oder?
Genau, und dann will ich an dir festhalten. Oder wenn ich in die Welle versinken, willst du mich herausziehen.
Wie hat die Welle sich angekündigt bei deiner Tochter? Gar nicht?
Im Vorfeld nicht, ja. Nein. Also gut, sie hatte über Jahre Kopfschmerzen, immer wieder. Es gab sogar mit ihrer 16. Geburtstag einen Fall, wo sie eine Woche im Krankenhaus war, weil sie so starke Kopfschmerzen gekriegt hat. Fast wie wenn sie eine Verspannung im Rücken hatte. Und wir haben so oft gedacht, weil die Teenies, die hocken ja die ganze Zeit mit ihren Handys und sitzen auf dem Bett, nicht auf einem gescheiten Stuhl.
Jetzt kommt und, Mama durch, ne?
Ja. Und dann war es aber so, wenn du zum Arzt gegangen sind, haben die uns immer zugestimmt. Ja, die bewegen sich nicht genug oder sitzt falsch und es ist typisch Teenie. Die sollen mehr Sport machen, die sollen sich mehr dehnen. Solche Typ Sache. Und sie war im Krankenhaus, die haben da kein CT oder nichts gemacht damals. Und ich bin sicher, man hätte da wahrscheinlich schon was gemacht. Gut, man hätte es auch vor ihm sehen müssen. Vorwürfe machen wir uns im Nachhinein nicht, weil das, was Mariana hatte, es gibt 1% Menschen auf dieser Welt.
Dann lüften wir mal die Decke. Was hat denn Mariana?
Es heißt AVM, das ist eine Malformation von Venen. Und um das einfach zu erklären, das ist so wie eine Klumpe Venen, die extra im Kopf vorkommen. Andere Leute haben es woanders im Körper. Und diese Klumpe Venen, wenn du aufhörst zu wachsen, was es auch erklärt, dass es die letzten 2-3 Jahre bei ihr schon so war, dass sie Kopfschmerzen gekriegt hat. Wenn du aufhörst zu wachsen, also dein Kopf wird nicht mehr größer, der wächst trotzdem weiter. Und das verursacht einen Überdruck. Und das hat dann bei ihr so wie ein Bläschen geformt, der geplatzt ist.
Also in welcher Situation ist das passiert, Marisa?
Mariana singt bei uns in die Gemeinde. Sie ist Lobpreiserin, wenn man so sagen kann. Und die war morgens im Gottesdienst, hat gesungen. Und das war abends, 8 Minuten, bevor sie auf die Bühne musste. Da kam sie zu mir und gesagt, Mama, schnell, schnell, ich habe nur noch 8 Minuten, aber ich habe so Kopfschmerzen. Es fühlt sich an, wie wenn ich eine Verspannung im Nacken hat. Kannst du nicht versuchen, das irgendwie rauszudrücken?
Durch Massieren oder so?
Ja, hat sie gehofft, es wird sich dann ein bisschen relaxen. Und dann hat sie sich vor mir hingesetzt und ich habe versucht. Und das ist dann relativ schnell auch eskaliert, dass du gemerkt hast. Und sie hat dann gesagt, oh, jetzt wird mir schlecht. Ich habe sie gefragt, Mariana, wie sieht's aus? Das hört sich für mich jetzt gerade schlimm an, soll ich einen Krankenwagen anrufen? Und sie hat dann gesagt, ja, es ist schlimm.
Dann wusstest du jetzt...
Ja, ich habe dann schon gemerkt, aber man denkt sich nicht mehr dabei. Ich denke nicht an Hirnblutung, sie waren 17 damals. Du denkst nicht daran, dass es sowas sein kann. Du denkst jetzt, okay gut, jetzt hat sie, was weiß ich, einen extra hohen Druck, jetzt hat sie... Ist ihr vielleicht in die Rücke reingefahren? Solche Sachen passiert ja.
Krankenwagen ist gekommen? Oder habt ihr sie?
Der Krankenwagen kam gar nicht. Also, wir haben angerufen, nach 15 Minuten kam er nicht. Dann habe ich nochmal angerufen, dann haben die gesagt, also wegen der Kopfschmerzen kommen sie nicht. Und ich habe dann, weil ich nicht den Weg war, zu nervös, ich habe dann jemanden in die Gemeinde gefragt, das ist zum Glück nur um die Ecke. Und die haben mich dann mit dem Auto hingefahren. Also es kam kein Krankenwagen. Und an dem Abend auch hätten die eigentlich mit einer Helikopter sie nach Heidelberg fliegen wollte, war aber keine zur Verfügung. Also sind die dann mit dem Ambulanz hin und haben es Gott sei Dank rechtzeitig noch geschafft.
Ist das die älteste Tochter? Oder?
Das ist meine älteste Tochter. Ja. Weißt du, Thomas, ich denke, dass das, also für mich, dass Gott da schon so einen Schutz auch hat. In dem Moment bist du ja selber voll Adrenalin und da kann ich cool bleiben. Also da war ich noch, ich war okay, ich habe mir einfach gesagt, gut, ich kann sie jetzt nicht helfen. Ich muss jetzt vertrauen, dass da das Richtige läuft. Und ich war auch nicht, ich weiß nicht, du denkst dann immer, also vor allem Mariana ist eine starke Persönlichkeit und du denkst nicht, dass ihr jetzt groß was passieren kann. Also die Realität jetzt, was solche Sachen anbetrifft, auch was Hirnblutung und solche Sachen anbetrifft, das war für mich zum Glück nicht so real, wie es jetzt ist.
War dir das bewusst, dass das lebensbedrohlich ist?
Ja, das war mir schon bewusst. Aber inwiefern oder was genau? Nein, also vieles über Hirnblutung und künstliche Koma habe ich leider auf diesem Weg lernen müssen.
Wie lange dauert die OP?
Also die OP, glaube ich, war 2 oder 3 Stunden sogar. Das hat schon eine Weile gedauert. Was die dann an dem Abend gemacht haben, ist, die haben 3 Schläuche gelegt. Das ist, damit das Blut rausfließen kann. Das war jetzt mal der erste Schritt. Erstmal, dass dieser ganze Druck weg ist. Und die haben ihr dann gleich in eine künstliche Koma gelegt, weil das dann wichtig ist, der Hirn hat jetzt gerade einen Riesenschock. Und der Hirn muss sich von diesem Schock erst erholen. Und dann kann man weiter gucken. Und dann natürlich haben sie ihre Untersuchungen, ihre MRTs und solche Sachen gemacht, um genau zu sehen, was da los ist, damit sie dann auf eine OP hinarbeiten kann.
Und dann war die OP vorbei und du kommst her und dann kommt der Arzt raus und sagt, oder die Ärztin, so und so und so sieht's aus.
Wir haben an dem Abend noch nicht viel Erklärung gekriegt. Die haben uns jetzt nur gesagt, es war eine massive Hirnblutung. Die haben jetzt erstmal ihr Leben gerettet und dann kam das MRT und wir sind dann, weiß ich gar nicht mehr genau, 1-2 Tage später reingerufen, wo uns dann gesagt worden ist, das ist der AVM. Und das ist die Situation, man kann es rausoperieren.
Übersetz mal so für Laien wie mich. Sie liegt immer noch im Koma.
Sie liegt jetzt im Koma. Koma heißt,
genau, künstliches Koma.
Da wird ganz viel Medikamente in dich reingepumpt, damit sich damit nichts passiert. Also nicht mal die Auge bewegt sich. Sie hat einen Schlauch im Mund. Am Anfang hat sie einen Schlauch durch den Mund gehabt. Später haben die ihr dann so eine Tracheostoma gemacht, hier ein Loch rein, damit ihre Stimmbänder nicht verletzt wird. Also das fand ich dann auch super. Die haben das gewusst, dass sie Sängerin ist, und haben dann, ist dann schönend mit ihrer Stimmbänder umgegangen. Aber erstmal hat sie hier einen Schlauch drinnen. Dann hat sie einen kleinen Mund, da hängt die Zunge raus. Es bewegt sich nichts.
Komm,
sie bewegt
Marcel, nicht ihre
Hände,
daneben.
Sie bewegt nicht gar nichts. Ja, also ich habe gedacht, das ist, du bist so fremdbestimmt. Also hier, wo das dann so an die 2,5 Wochen gekommen ist, habe ich gedacht, nein, das ist, sie wird gezwungen, da drin zu sein. 14 Medikamente reingepumpt. Und ja, ist irgendwie, du siehst jemanden, den du lieb hast, du kannst da gar nichts machen. Sie kann sich nicht bewegen, überhaupt nichts. Aber gesagt wird dir, das tut dir gut.
Und du musst sagen, okay.
Ja.
Was willst du machen?
Ne? Das alles, was früher habe ich oft gehört, ich muss die Kontrolle loslassen. Ich bin die älteste Tochter, also ich habe 2 kleinere Schwestern. Und dann übernimmt man immer Verantwortung. Jetzt bin ich Mama, das ist mein Kind. Ich will das besser machen, ich will es verändern, aber ich kann nicht.
Totales Loslassen und ja. Kontrolle abgeben.
Ja. Das ist die einzigste Möglichkeit.
Kann sich nicht rumrandalieren. Hört auf. Weckt sie ja. Wieder auf.
Das geht gar nicht. Und was bei Mariana auch ist, ist, dass ich weiß, dass sie, die musste ordentlich Medikamente geben, weil sie ist eine mit einer leichten Schlaf. Die war noch nie so ein Kind, wo du in ihr Schlafzimmer reinkommen kann und über sie beten zum Beispiel. Das ging nie als Kind. Wenn ich in ihr Zimmer reinkomme, hat sie immer gespürt, dass jemand.
Steht sie im
Dann
Bett.
Wird sie wach, ja. Immer. Schon, also bis zu ihr Hirnblutung. Und das war dann auch. Ich wusste um diese Situation. Ich wusste, wenn sie wollte, dass dieses Kind tief schlafen, müssen die
ordentlich pumpen.
Ordentlich pumpen. Und ja, dann, was dann auch passiert in diese 3 Wochen, war, dass sie dann natürlich ihre Ernährung über Nasensonde kriegt. Dann ist es wichtig, dass sie viel Kalorien zu sich nehmen, weil der Hirn muss gesund werden und er braucht die Kalorien. Es ist wie kleine Kinder, wenn sie wachsen, die braucht diese Kalorien, damit es gesund werden kann. Und also die ist da wie ein Ballon auseinandergegangen. Das fand ich auch schlimm. Ja, das ist...
Ja. Was hast du denn Jesus gesagt, als die Tochter zum Ballon wurde? Mit den Schläuchen, intensiv.
Also für mich ist es, am Anfang habe ich nur Jesus gesagt, weil ich einfach nicht wusste, was. Welche Gebet, was willst du da sprechen? Du kannst sagen, Herr, lass deine Wille geschehen. Und wenn es deine Klar. Wille jetzt ist, dass mein Kind gehen, dann sage ich, okay, gut, wenn das deine Wille ist. Aber ich will es doch nicht. Also das kannst du, also ich finde, in dem Moment ist das ein bisschen schwierig, sowas zu beten. Dann einfach, Herr, hilf ihr Stärke. Für mich war das, also was ich sofort angefangen habe, ist eine Gebetsgruppe. In die Gemeinde, Freunde habe ich sofort geschrieben, die Jugendleiter, unsere Gemeindeleitung, unser Gebets. Und habe dann einfach die Dinge, die mir Sorge gemacht haben, auch da reingeschrieben. Und fand es eine große Hilfe, weil ich wusste, dass da eine große Kraft an Gebet dahinter ist. Mhm. Aber für mich war so Sorgen zum Beispiel, was macht sie in diesem Koma-Zustand durch? Ist sie jetzt in einem Angstzustand? Ist sie da in Panik? Was passiert in ihrem Unterbewusstsein? Und das war mein Gebet. Herr, lass sie in dieser Situation bei dir sicher sein. Wenn ich jetzt nichts machen kann, ich meine, wir leben nicht für diese Zeit, wir leben für die Ewigkeit. Und wenn das jetzt die Zeit wäre, für sie zu gehen, so schwer wie das für mich jetzt ist. Ich meine, ich kann jetzt heute darüber ein bisschen cooler reden, nicht immer, aber wenn das jetzt der Zeit wäre, dann wäre mein Gebet einfach, Herr, lass ich jetzt bei dir sicher sein und bei dir geborgen. Diese Geborgenheit, was ich ihr nicht geben kann. Weißt du, ich konnte sie nicht mal umarmen. Du kannst nicht auf dieses Bett, hier sind Schläuche drin, da, hier sind was drin, hier hängt dieser ekelhafte Schlauch. Dann riecht es, das riecht alles komisch und ich konnte sie nicht mal festhalten.
Jetzt kommt der Sturm, oder?
Jetzt ist stürmisch, ja. So war es bei uns auch.
Nahm der Sturm noch zu?
Ja, der Sturm nahm noch zu. Also die, ich würde fast sagen, die Zeit, wo sie im Koma lag, war mächtig herausfordernd. Aber alles, was danach kam, war schlimmer.
Was kam danach?
Also da kommt nach der Koma-Zeit kommt die Zeit, wo sie wach wird. Das ist eine sehr verwirrende Zeit für sie, weil sie wird wach, ist aber an Schläuche fest.
Wie lange war sie im Koma?
3 Wochen.
Ja, die wacht auf und denkt, guten Morgen.
Nee, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Die Wachwertphase ist ganz langsam. Es wird eine Medikament nach der anderen. Da denkst du jetzt, morgen wird's was. Ich will doch wieder mit ihr reden können. Aber es geht nicht. Es ging erst, dass sie nur ein bisschen Finger bewegt, ein bisschen ein Auge. Und dann langsam und ganz langsam. Irgendwann hat sie geredet, aber nur geflüstert. Da hat sie schon diese Tracheostoma. Und dann gibt es Phasen, also das ist so, wie wenn jemand drogenabhängig ist. Du bist abhängig auch von diesen Medikamenten. Und wenn Drogenabhängige von ihren Drogen wegkommen, dann sind sie durcheinander.
Oh ja.
Dann hat sie teilweise versucht, aus ihr Bett rauszuklettern, will mit uns gehen. Das ging natürlich nicht. Und das hat sie nicht verstanden. Und das konntest du ihr auch nicht erklären, weil da für sie jetzt keine Logik da hinten lag. Und das war jetzt die Phase nach der Koma. Also nach der Koma hat sie alles bewegt. Also sie hat links, rechts bewegt, Beine, alles. Da war eigentlich alles okay. Man konnte sich auch gut mit ihr unterhalten. Und dann kam der OP. Das war dann ungefähr 4 Wochen nach der Hirnblutung.
Wie lange hat das gedauert?
Und der große OP war alles in allem 10 Stunden. Das hat also fast den ganzen Tag gedauert. Also bis sie dann, sie wird ja vorbereitet, du kannst ihr Tschüss sagen aber nicht zu viel sagen, weil sie dann auch in Panik geraten. Also das war dann auch wichtig für uns, dass sie einfach auch nicht genau weiß, was da alles passiert. Dass jetzt da ihr der Kopfdeckel abgeschnitten wird oder aufgeschnitten wird, das sagst du Kind in so einer Situation nicht. Auch wenn sie da schon als erwachsen gilt, das wollten wir ihr nicht antun. Nach der OP haben die herausgefunden, dass Mariana war auf der ganzen rechten Seite völlig gelähmt. Also nix ging mehr.
Wie lange war sie denn im Krankenhaus?
Also die Hirnblutung ist passiert am 9. Juni und sie kam Ende Februar aus der letzten Einrichtung raus.
Ein Dreivierteljahr im Krankenhaus. Welche Achterbahnfahrten habt ihr da als Eltern durchmachen müssen?
Ah, schon brutal. Du bist zwischen Verzweiflung und ich meine, dann ist es auch schwierig. Ich habe nur 2 Kinder zu Hause. Mhm. Ich musste mich ganz ausklingen. Also mein Mann hat da alles, also die Kinder haben Hochleistung gebracht. Die haben selber kochen müssen, wenn sie heimkommen. Mein Mann musste das ganze Laden schmeißen. Ich war als über Wochenende da, ich konnte in Heidelberg in der Zimmer übernachten, wo sie im Intensivstation war. Und sonst bin ich immer, also in Heidelberg, als sie dann in die Schmiedeklinik kam, bin ich jeden Tag hin und her gefahren. In Hegau bin ich auch dort vor Ort geblieben. Das heißt, ich war dann 1 oder 2 Wochen als einfach nicht zu Hause.
Gab es einen Moment, wo du dachtest, jetzt ist vorbei?
Ich war einmal... war ich dabei und da hat sie einen Anfall gekriegt. Ein Auge schlägt nach hinten und sie zuckt. Und ja, dann haben die einfach schnell reagiert und hat sie dann was dagegen gespritzt. Also die, ja. Also wenn die, du siehst es, wenn du drin bist, wie es ihr geht. Wenn du auf die Monitore hinten dran schaust, und du siehst, wie ihre Blutdruck runtergeht, wo es in gefährliche Zahlen kommt und die Maschine schlägt an. Also diese ersten Tage hat es ständig gepiept. Und da muss ich auch sagen, was die Leute im Krankenhaus leisten, da ist dann jemand also fast die ganze Zeit da. Und dann wird mal das Bett ein bisschen höher gelegt, dann liegt es wirklich an solche Sachen. Dann war das Bett ein bisschen hoch, dann ein bisschen runter. Dann schrauben die hier, dann schrauben die da an irgendwelche Medikamente. Also das, da merkst du einfach, also das ist jetzt nicht...
Bist du nicht verzweifelt?
Ja, meistens haben die uns ein bisschen rausgeschickt, dann, wenn es ganz arg geworden ist. Ja, doch, du verzweifelst, du weinst. Ich kann es mir selber auch nicht erklären.
Das hält doch kein Mensch durch. Also die Tochter leidet, das ist klar. Aber die ist ja auch oft abgeschossen dann. Aber du kriegst doch alles mit.
Ja.
Und bist doch nur noch am Stoßbeten. Oder Jesus, mach.
Also ich,
oder gar nicht mehr. Oder?
Was ich stark gemerkt habe in der Zeit, ist eine Ruhe da bei mir eingetreten. Also ich musste sagen, im Vorfeld, ich schlafe sehr schlecht. Ja, ganz unruhiger Schlaf. Und in der Zeit, also unsere Gebetsgruppe in Deutschland alleine war irgendwann weit über 200 Leute, die bei uns auf WhatsApp auf so einer Gebetsgruppe war, wo Leute dann immer wieder, wenn sie einen Gebetseindruck haben, uns das geschrieben hat. Von dieser Botschaft und diese Zusprüche, muss ich ehrlich sagen, haben wir gelebt eine Zeit lang. Das hat abgelenkt, aber das hat ihr Kraft das gegeben. Das hat
euch durchgetragen.
Genau, und dann viel Musik. Also ich habe immer in die Gänge, das Gang bis da, wo ich gewohnt habe, wenn du in Heidelberg unten durchlauf, ich weiß gar nicht, ist es ein Kilometer lang, aber es ist ziemlich lang. Und da habe ich immer Musik gehört. Wenn ich bei ihr im Zimmer war, habe ich ihr immer Lobpreis dran gemacht. Und ich denke, das spielt bei dir im Unterbewusstsein auch, dass Gott da ist, weil tatsächlich die Worte zu beten, das, was du vorher gefragt hast, jetzt habe ich lange nicht gehabt, was soll ich da beten? Ich kann Gott um Hilfe bitten. Ich meine, jeden Morgen stehe ich auf, mache ein bisschen Sport. Ich weiß einmal, als ich da um der Klinik gelaufen bin, da habe ich mich gefragt, was ist Vertrauen? Was heißt für mich jetzt in dieser Situation, was heißt für mich jetzt Vertrauen? Und dann, wenn du dann Vertrauen auseinandernimmst, dann merkst du, ich habe gar keine. Ich habe jetzt in diesem Moment keine Vertrauen. Und da kann ich Gott einfach drum flehen, hilf meine, so wie der Hauptmann da gesagt hat, hilf meine Unglaube, hilf meine Wandtrauer. Ich vertraue die Situation nicht. Sie wird mir aus meinem Leben rausgerissen. Du hast diese Gedanken, und wo ich damit Gott gehadert habe, oder einen Tag habe ich dann gedacht, was soll das eigentlich? Versteht Gott eigentlich, wie ich mich jetzt gerade fühle? Mhm. Weißt du, und du kämpfst, also so für mich innerlich, in mein Gebet, also wenn du da alleine laufst, kann ich auch laut reden, also da habe ich auch laut als mit Gott geschwätzt. Und da war ein Tag auch, wo ich gedacht habe, der versteht es doch gar nicht, wie es mir jetzt gerade geht. Versteht er das überhaupt jetzt? Und wo ich so einen Blitzgedanke gekriegt habe, natürlich versteht er das, was sein Sohn am Kreuz gehangen ist. Mhm. Und da habe ich mich sehr geschämt, weil ich gedacht habe, ja, ich bin in diesem Verständnis, ich habe mich richtig verstanden gefühlt. Und ja, es mag für jemanden, der zuhört, vielleicht bekloppt anhören, aber einfach zu wissen, Gott versteht es, und der ist derjenige, der ihr gemacht hat. Er hat sie geschaffen. Das zu wissen, dass er mit mir geht, dass er in mir drin ist, mit mir fühlt, das hat mir geholfen. Es hat mir nicht meine Angst genommen. Es hat mir nicht, weißt du nicht, wenn du morgens dahin laufst, weißt du nicht, wenn ich heute in ihre Zimmer komme, ist vielleicht irgendwas passiert. Du weißt es nicht.
Und du läufst da rein und denkst, ich weiß gar nichts.
Du weißt gar nichts, und oft kriegst du auch nicht deine Antwort, so wie du das gerne gehabt hättest, weil es liegt in diesem Intensivteil einige Patienten, denen es so schlecht wie Mariana geht oder schlimmer in der Situation. Ich weiß, einen Morgen, da gab es auch eine Situation, da war Mariana noch ganz gelähmt auf der rechten Seite, konnte gar nichts bewegen. Sie war fixiert auf der linken Seite, weil sie sich ständig die Schläuche rausgezogen hat oder ihre Katheter rausgerissen hat, weil sie einfach auch verwirrt war durch die Medikamente. Und da kamen wir morgens rein, da war eine durcheinander, und es hat mit Mariana zu tun gehabt. Und da wusste ich auch nicht, was ist passiert. Die haben wir dann weggeschickt, und als ich dann später reinkam, Stunden später, habe ich mitgekriegt, dass sie aus ihr Bett gefallen ist. Und es kann sich niemand erklären. Heute denke ich, ja, vielleicht kam da dann schon Schube, wo sie was von ihrer rechten Seite benutzen konnte. Aber sie ist hier über eine Gitter gefallen. Ihre Hand war festgebunden. Runter auf dem Boden, so hoch wie dieser Tisch, also ein schönes Stück, voll aufs Gesicht. Und hatte hier in dieser großen Schlagader Nadeln rein, also die lag dann in so eine Blutleiche, und die Alarme sind angegangen, aber erst war eine Putzfrau, die da bei ihr kam, die ich jeden Tag gesehen habe, die dann auch unter Tränen mir erzählt hat, was passiert ist, und war für die Personal auch schlimm, dass sie das nicht verhindern konnte, aber die kann ja nicht 100% die ganze Zeit bei alles. Hängt für mich nicht an Unfähigkeit von den Leuten, aber dass Mariana nichts gebrochen hat, dass sie nicht ihr Arm gebrochen hat, weil er war ja festgebunden und sie geht darüber.
Also das habe ich mir gerade so vorgestellt, das muss ja, das ist völlig verdreht und...
Ist alles, also eigentlich hätte sie ihr Schulter rausreißen können, sie hätte, was weiß ich, sie hätte ihr Hals brechen können. Also die, dass sie lebt, dass ihr nichts passiert ist, außer ein blauer Fleck hat sie irgendwo gehabt, ein kleiner blauer Fleck hat sie gehabt. Wo ich dann denke, also ihr Taufspruch war, er hat seine Engel befohlen und wir haben das in ihrem Leben in dieser Zeit gesehen. Also wirklich, Mariana ist da in vielerlei Situationen wirklich von Engeln auf die Hände getragen worden und hat sie Bewahrung über unsere Verständnis hinaus genossen. Also ich kann viele von diesen Sachen nicht erklären. Mir ist klar, dass Mariana mindestens 5 Gründe hatte zu sterben, wo andere Menschen dran sterben und sie hat es überlebt. Und wieso sie diese Glück haben dürfte, wieso ich diese Glück haben dürfte, kann ich mir auch nicht erklären. Ich kann Gott einfach nur dankbar sein.
Wie und wann wurde es denn besser?
Also am Ende dieser 3 Monate im Intensiv ging es ihr schon wesentlich besser. Die haben da schon angefangen, mit ihr Übungen zu machen, damit sie wieder stehen und sitzen. Das ist ein schwieriger Prozess.
Sie musste alles neu lernen?
Musste alles neu lernen. Also sie konnte nach dieser Zeit im Bett nicht sitzen. Also da kamen die Schwestern, hat sie festgehalten und die in sich reingesackt. Also sie konnte nicht sitzen.
Konnte sie sich mitteilen?
Ja, sie konnte sich mitteilen, aber sie wollte nicht sprechen. Also am Anfang wollte sie nicht sprechen. Ich glaube, dass das bei ihr so eine innerliche Angst war, dass ihre Stimme nicht wieder gehen, weil ihre Stimme und ihr Gesang ihre Leidenschaft ist.
Ah, okay.
Also das war dann so eine psychische Sache, wo du, und es war notwendig, logopädisch notwendig, dass sie redet, aber sie hat nicht geredet. Und das war auch ein Kampf. Das war für mich eine von die, also so mit ihr, mit Mariana selber. Eine von die schwierigsten Teile. Ich meine, es ist auch ein Kampf mit ihr zu sagen, hey Mariana, du darfst nicht die Schläuche ziehen, du darfst nicht da anfassen, aber das versteht sie in dem Moment nicht. Aber diese Sache war schwierig.
Ich habe mir gerade so gedacht, da wird man doch selber auch irgendwann mal fuchsig, oder? Dass man sagt, jetzt red doch mal mit mir oder jetzt lass doch mal die Finger weg. Man kann doch nicht die ganze Zeit so
nein,
mitfühlen, sondern nee. Du bist doch auch mal stinkig, du bist doch auch mal, jetzt mach doch mal mit und jetzt red mit mir.
Also das ist, ich muss dir ehrlich gestehen, also ich bin nicht so ein netter Typ wie Mariana. Mariana ist ein netter Patient. Die ist nicht ein launischer Typ Mensch, also sie war schon dickköpfig, aber sie ist ein guter Mensch mitzuarbeiten. Aber die Situation, wo sie so verwirrt war, wo sie immer aus dem Bett wollte und so, das war schon echt hart. Und ich weiß einmal, da hat sie sich auch richtig reingesteigert, dieser Schnitt, was sie hier hat, die Schläuche, die da drin war ein bisschen verstopft und sie hat schlecht Luft gekriegt. Ach. Und mir haben die Ärzte gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe dann, dummerweise, ihr die Frage gestellt, Mariana, kriegst du schlecht Luft? Und sie hat dann sich psychisch reingesteigert und hat dann angefangen so zu machen und... alleine. Ja, ich habe dann schon auch mit ihr geschimpft und gesagt, hör auf damit. Aber das war dann, das ging nicht. Das ging gar nicht. Also ich weiß nicht, ob die ihr dann ein Beruhigungsmittel gespritzt hat, aber die haben uns da auch rausgenommen dann. Und hat sie dann versorgt. Und nachdem das dann gewechselt ist, hat man dann auch gesehen, das war ordentlich verstopft, weil wenn du das da drin hast, das ist nochmal so ein Ding, da kriegst du immer wieder Entzündungen drin. Da ist ja auch viel Schleim und alles. Also das ist schon ziemlich eklig.
Diese Zeit, in der es besser wurde, war ja auch voller Training, oder? Trainieren des Sitzens, des Gehens, des Widersprechens, also des Widersprechen, Lernen,
also das,
Anwenden.
Das ist etwas, wo, also das ist jetzt schwierig, weil wenn du jetzt sagst, in diese Zeit, wo es wieder besser wird, dann muss man dazu sagen, in diese Zeit, wo es besser wurde, ist bei ihr körperlich viel passiert, aber sie ist vom Kopf her, sie konnte mit mir reden, wir haben uns unterhalten, wir haben gelacht über Sachen. Sie hat sogar gleich wieder Englisch gesprochen und hat nicht ihre Texte vergessen. Also die Lieder, die sie gehört hat sie alle, sie ist sehr gut, was Texte anbetrifft, hat sie nicht vergessen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt bei ihr war und mal rausgegangen bin auf Toilette und ich bin zurückgekommen, dann hat sie geweint, wie wenn ich gerade eben gekommen bin, weil sie vergessen hat, dass ich vorher da war.
Ach.
Ihr Kurzzeitgedächtnis war ganz weg. Ich konnte ihr nicht sagen, Mariana, ich gehe jetzt schlafen, ich bin morgen früh wieder da, du bist in guten Händen. Das ging nicht. Ich konnte ihr nichts sagen, was ich vorher, oder wenn zum Beispiel Freunde ihr eine Video geschickt haben, eine Sprachnachricht, haben wir oft gemacht, um einfach ihre Erinnerung mal anzukübeln. Wenn ich sie jetzt gezeigt habe, konnte ich sie eine halbe Stunde später nochmal zeigen, dann wusste sie es nicht mehr. Da konnte sie sich neu freuen. Ich glaube, das hat ihr geholfen, einfach zu spüren und zu sehen, es gibt Leute, die sie lieb hat. Aber für uns war das extrem schwierig, weil du konntest ihr nicht irgendwas erklären. Das ging nicht und das ging ganz lange nicht. Jetzt mal wieder zurück, Juni ist passiert und bis Januar, 8. Januar, hat sie keine Kurzzeitgedächtnis gescheiter gehabt. Also sie konnte sich da nichts merken. Das war die ganze Zeit die gleiche Situation. Wenn ich sie abends irgendwo in ihr Zimmer gelassen habe, da konnte sie schon laufen, da konnte sie schon Treppen steigen. Das war mit der Kurzzeitgedächtnis gar nicht besser geworden. Und das hat uns natürlich Sorge gemacht, weil du da nicht weißt, hört es jemals auf und niemand kann dir eine Garantie geben, dass es aufhört. Du weißt nicht, ist das jetzt ihre Lebenssituation? Muss sie immer in dieser Angst leben, dass sie alleine ist, dass jemand nicht bei ihr ist? In welchem Maß wird es für sie Pflege bedeuten? Und in der Situation waren wir gerade in dieser Jugendklinik in Hegau und ich habe da Kinder gesehen, die ganz schlimm zugerichtet ist, die in Autounfällen waren. Das war für mich psychisch die schlimmste Zeit. Also da bin ich sehr kaputt gegangen, weil ich einfach so viel Leid um mich gesehen habe. Mir hat es so leid getan für die Eltern, die schon 2 Jahre damals gekämpft hat und das war klar, dass das da nicht besser wird. Also das war für mich, weil ich glaube, die Hoffnung, du brauchst Hoffnung. Und wenn du mit deinen Kindern bist und sie ist noch krank und du hast das Gefühl,
da passiert nichts mehr.
Da könnte nichts mehr passieren vielleicht, es könnte sein. Ich meine, ich habe immer die Hoffnung gehabt und immer gesagt, gut, mach das. Das war mir wichtig auch da einfach in die Hoffnung zu bleiben, aber trotzdem die Hoffnungslosigkeit um dir zu sehen, das ist schlimm. Wenn du ein Kind mit 10 sehen, wovon, wenn er seinen Deckel nicht anhat, dann bei Mariana haben die einen Teil von ihren Deckel weggemacht, operiert, es wird zugemacht. Bei vielen Menschen passiert es, dass dieser Prozess schieflaufen, dass da eine Entzündung entsteht und der Körper will das nicht mehr. Dann hast du hier, da musst du dann eine künstliche Deckel haben, dann ist die Frage, welches Material akzeptiert es. Und da gab es Kinder, da ist die Hälfte von der Kopf eingedellt. Das ist nicht auszuhalten. Also das, da bin ich und da habe ich echt auch gemerkt, ich bin so eine hochsensibler Typ, dass mir die Emotionen von anderen da überfordert hat auch. Also das, da habe ich und mir war da echt eine Hilfe. Ich habe in der Zeit sehr viel von Bethel Church solche Zeugnisse angeguckt. Von einer christlichen Gemeinde in Amerika, die haben ganz viele Heilungsgottesdienste. Und da weiß ich, da gab es eine Predigt, wo es um ihren Schaden ging. Und da habe ich öfters hingeguckt, diese eine Predigt habe ich bestimmt 3-mal gehört. Und weil ich nicht wusste, wie ich beten soll, ich bin nicht in der Gemeinde aufgewachsen, wo man Hände auflegt und für jemanden betet und er wird gesund. Ich wusste nicht, wie das funktioniert, wie soll ich jetzt beten. Und ich habe dann geguckt und das Gebet, was er da gesprochen hat, habe ich immer wieder gesprochen. Und
über ihr?
Über ihr gesprochen, einfach wenn ich da allein im Zimmer war, das über sie gesprochen, von wo ich war.
Um was geht's in dem Gebet?
Ich muss an dieses Lied Waymaker denken, um die Wege, die gebahnt werden im Kopf. Und da ist für mich so ein Bild aufgegangen, wo ich hingebetet habe immer, dass Gott die Wege frei machen, dass das Blut fließen kann.
Hast du erlebt, wie das passiert?
Wir haben das schon erlebt, ja, weil man im Grunde, wenn du das rein, also körperlich, physisch angucken, kann Mariana ihre rechte Seite nicht benutzen. Das ist kaputt, das geht nicht mehr. Das ist nicht so, wie wenn da geht ein Schlauch auf und dann fließt es wieder hin. Dieser Teil ist tot, ist kaputt.
Rechts.
Die rechte Bewegungshälfte. Das heißt, irgendwas anders in ihrem Hirn muss das neu übernehmen. Und das ist dann wie dann hast du ein kleines Baby. Und dieser Baby muss wieder lernen. Der muss einen Schritt geben, dann spürt er, wie gebe ich den Schritt. Dann das zweite Schritt und so. Also was ich richtig krass fand, also da war sie schon viel gesünder. Ihre Physiotherapeutin hat sie mit beiden Füßen in der Linie gestellt und dann gesagt, spring drüber. Das konnte sie nicht. Sie konnte auch schon laufen. Sie konnte aber nicht springen. Und dann hat sie gesagt, jetzt versuch das mal zu springen. Und dann hast du das gemerkt, wie ihr Kopf anfängt zu denken, wie mache ich das jetzt? Erster Sprung war schlecht. Zweiter Sprung war besser. Dritter Sprung hat sie schon fast beide Füße drüber gekriegt. Und das innerhalb von ein paar Minuten. Krass. Also das ist so Sache, wo ich da siehst du das Leben fließen. Da sehe ich genau diese Wunder vor meinen Augen. Nicht in der Gebet sofort ein Tsch, weiß, aber das sehe ich, dass diese Wunder passiert. Ich weiß das. Sie läuft heute, sie rennt sogar. Sie benutzt völlig, also ich würde sagen, zu 99% ihre rechte Hälfte wieder. Manchmal merkt man es, dass das nicht automatisch kommt, dass sie ihre rechte Hand schwingt. Da muss sie sich bewusst sagen, du musst deinen Arm schwingen. Und dann läuft es wieder. Also das ist aber ein Einüben, ihr Körper muss das neu üben. Aber irgendwas da oben hat es übernommen. Ist aber nicht selbstverständlich. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich darf ein Wunder anschauen. Fertig.
Marcel, wer ist Gott für dich?
Oh.
Wenn du das Ganze, den ganzen Kreis jetzt nimmst, 9 Monate, Höhen und Tiefen, Wut, Freude, Verzweiflung und Gott in allem mittendrin.
Gott ist für mich eine der dahin gehen kann, wo niemand hinkommt, der so tief reingeht und das anfassen kann, was niemand anfassen kann. Er kann, er spürt die Gedanken und er geht dahin und er kann dieses Stück da, wo es gerade juckt, der kann es anfassen, der kann es lindern. Ich finde es so krass, ich habe das neuerdings wieder lesen müssen, habe ich gedacht, genauso war das bei mir auch. Dass dann, wenn ich nicht mehr beten kann, dass der Heilige Geist für mich spricht. Und durch die Lieder, die wir gehört haben, das ging nicht. Aber jemand anders hat ein Lied geschrieben, die Worte ausgesprochen hat, die ich nicht sprechen kann. Und das ist für mich das. Da hat Gott diesen Moment, wo soll er das, weißt du, wenn das nicht da war, warum habe ich dann in dem Moment diesen Trost? Da muss doch irgendwas viel größer sein, der das weiß, weil warum kriege ich die Gedanken oder warum sagt jetzt jemand dieses Wort oder warum kommt jetzt gerade dieses Lied? Ich habe immer meine Playlist auf zufällig, dass es eine zufällige Wiedergabe gibt. Und genau in dem Moment kommt es dann, wo ich dann denke, das geht jetzt gar nicht.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt der Maricel dicke, fette Daumen. Wenn man das hört, wie sie, ihre Familie mit dieser Situation umgehen mussten. Und ganz wichtig, das ist nur Teil 1. Teil 2 kommt nächste Woche. Und da spricht die Tochter, die mehrmals knapp am Rand des Todes vorbeischrammte. Bis dahin, nächste Woche. Macht's gut. Und werde super fromm. Tschüss.